Willkommen zu Ganeshas Happy Hour, der Podcast, bei dem Yoga auf die lockere Atmosphäre einer Happy Hour trifft. Anamuna, Yogalehrerin und Fotografin, und Janette, Yogalehrerin und Studioinhaberin, tauchen ein in die Welt des Yoga, teilen persönliche Erfahrungen und alles, was Körper und Geist in Balance bringt. Niederschwellig, ganz ohne Dogma, dafür aber mit viel Humor. Schnapp dir deinen Lieblingsdrink, lehn dich zurück und lass dich von uns in die Welt des Yoga entführen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganeshas Happy Hour. Hier nur eine ganz kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Die Anna von Meditationsliebe hat uns besucht und die folgende Folge ist ein Gespräch, was wir zu dritt im Studio aufgenommen haben und wie ich finde, ein ganz besonders schönes geworden ist, was mich jetzt auch nochmal sehr inspiriert hat. Solltet ihr auch inspiriert worden sein, in einer Stunde etwa, wenn ihr die Folge gehört habt, dann könnt ihr im Anhang noch eine kleine Alltagsmeditation von Anna machen, die sie uns netterweise zur Verfügung gestellt hat. Ich hänge die hinten an die Folge dran und wenn ihr Lust habt, setzt ihr euch einfach nochmal ein bisschen hin und lauscht der Anna. Viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zu Ganeshas Yoga Happy Hour. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben heute eine wundervolle Gästin. Die liebe Anna von Meditationsliebe ist heute da.
Hallo.
Und ich habe mir so im Vorlauf nochmal deine Webseite angeschaut. Und du bist ja die Gründerin von Meditationsliebe, hast dein eigenes Yoga-Studio in Mannheim, bildest auch aus, hast einen zauberhaften Podcast. Und ich habe so ein paar Parallelen gefunden, auch so zu meinem eigenen Werdegang, den ich sehr spannend finde, was ich so bei dir gelesen habe. Vielleicht magst du dich mal ein bisschen vorstellen.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, da zu sein. Ja, ich, wir haben ein bisschen ähnlichen Hintergrund. Ich komme nämlich auch aus der Industrie. Also mein Hintergrund ist betriebswirtschaftlich und ich habe ganz viele Jahre im Konzern gearbeitet in unterschiedlichen Funktionen und habe aber, um ehrlich zu sein, ist eigentlich krass, aber von Tag 1 gewusst, dass es nicht so ganz meins ist, also auch schon im Studium. Und dann ziemlich lange durchgezogen.
Du hast ewig durchgezogen, das habe ich auch, das heißt, du schreibst auf deiner Website und dachte ich, wow, hast du das aber hart durchgezogen.
Also es waren in Summe, ich muss dazu sagen, ich hatte damals, das erste Studium von mir war ein duales Studium und von dem ersten Tag im Prinzip in der Firma bis zur Kündigung waren es 10 Jahre fast. Also es war eine ganze Zeit, genau, es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Absprung geschafft habe, genau.
Ja, ich habe auch BWL studiert und habe auch sehr viele Jahre im Marketing gearbeitet, in der Konsumgüterbranche. Ich habe quasi so einmal von Kosmetika über Waschputz und Reinigungsmittel und dann zum Schluss noch Joghurt an Mann und Frau gebracht. Genau.
Bei mir waren es die Schmierstoffe.
Oh, Anna, so schön, dass du da bist. Wir haben uns ja vor ein paar Monaten jetzt mittlerweile kennengelernt und was mich total von dir fasziniert hat, ist deine unfassbar präsente Art. Also ich finde das mega, wie präsent du bist und das auch wirklich so ausdrückst. Magst du uns mal was zu deinem Meditationshintergrund erzählen?
Gerne. Also ich habe tatsächlich in der Phase, in der ich so sehr gekämpft oder gestruggelt habe, sage ich mal, was die berufliche Entscheidung anging, weil das war ja bei mir jetzt eine lange Zeit, wir haben ja so gerade auch darüber gesprochen, habe ich tatsächlich in dieser Zeit zur Meditation gefunden, weil ich gemerkt habe, mein Geist ist relativ negativ. Also ich war einfach super unzufrieden. Ich habe mich überhaupt nicht irgendwie eingefunden. Also ich war da sehr lange und es hat auch alles gut geklappt, aber so diese Zufriedenheit, der Sinn und so weiter war einfach nicht da. Und in dieser Phase, weil ich gemerkt habe, der Geist ist sehr, sehr negativ. Also wenn ich abends heimgekommen bin, ich habe mich eher damit beschäftigt, sage ich mal, was nicht gut gelaufen ist an dem Tag und so weiter, kennt man ja vielleicht. Und in der Zeit habe ich zur Meditation tatsächlich gefunden und habe dann eine relativ intensive Meditationspraxis entwickelt und jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist mal mehr und mal weniger, aber gerade am Anfang, als ich dazu gefunden hatte, hat mir das unheimlich viel geschenkt, insoweit, dass es mir geholfen hat, meinen Geist wirklich zur Ruhe zu bringen, so ein bisschen zu bändigen, könnte man sagen. Und die Praxis liegt jetzt schon, also ich habe das vor, ich weiß gar nicht genau, vielleicht 8 Jahren ungefähr mit Meditation begonnen. Also jetzt auch nicht irgendwie Anfang meiner 20er, sondern eher so Mitte, Ende der 20er. Und das hat mir ganz, ganz, ganz viel gegeben und geschenkt. Und auch, vielleicht sogar auch, kann man so sagen, bei der Entscheidung dann wirklich auch den Absprung zu wagen, weil das sind ja auch viele Sicherheitsthemen, die damit reinspielen. Ne? Also so ein sicherer Job, also vielleicht war es auch der Grund, warum ich so lange gebraucht habe. Ne? Ich bin da auch sehr geprägt irgendwie. Und genau.
Erinnerst du dich noch an deine allererste Meditation?
Ich erinnere mich nicht an meine erste Meditation, aber an was ich mich erinnere, ist, dass ich, vielleicht kennt ihr das auch, von Deepak Chopra. Vielleicht sagt euch was, das ist ja so ein amerikanischer Arzt, auch ein bisschen im Bereich Ayurveda und Bewusstsein, dass der so 30-Tage-Challenges macht, die, vielleicht habt ihr sowas auch mal mitgemacht, die es oft in WhatsApp-Gruppen dann gibt. Und das war eine Sache, an die ich mich wirklich erinnere, weil ich das dann wirklich mal 30 Tage durchgezogen habe.
Ah,
und der hat mich sehr stark geprägt, weil er unterrichtet ja sehr viel oder gibt sehr viel Mantra-Meditation weiter, also so auf Mantras aus dem Yoga oder aus dem yogischen Hintergrund. Und daran erinnere ich mich noch sehr stark. Also es war sicherlich davor schon mal eine andere Meditation, aber das war so ein bisschen der Beginn.
Aber ich würde da gerne fast noch ein bisschen vorfassen, vor die erste Meditation, weil ich das schon sehr, sehr spannend finde, was mit jemandem oder was mit dir passiert ist, dass du sozusagen aus dieser Negativschlaufe von, man ist ja dann auch so ein bisschen im Hamsterrad und merkt irgendwie alles, was so an Impulsen auf einen zukommt, ist so immer so ganz direkt und man regt sich dann doch über die anderen auf und ist so sehr im Außen. Kannst du beschreiben, was da passiert ist, dass du sagst, ich muss jetzt nach innen gehen? Weil es ist ja viel leichter, im Außen zu bleiben. Ne?
Ja. Oh Gott, ist das leicht. Ja.
Also, da kann ich hier nur so ein paar Flaggen rausholen und schwenken.
Tatsächlich war ich an dem Punkt, dass ich das Gefühl hatte, ich kann meine eigene, also diese eigene Story, die ich mir erzähle, nicht mehr hören. Also ich war sowieso, vielleicht kennt ihr das auch, ich kann mir einfach diese Geschichte, die ich mir immer erzähle, diese Negativität, ich meine, das führt ja auch wirklich zu Traurigkeit, zu Wut, also zu auch
Hilflosigkeit.
Ja, auch unliebsame Gefühle, sage ich mal, die einen da so beschäftigen. Und ich hatte darauf, irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe darauf keinen Bock mehr. Ich muss irgendwas ändern und ich beginne jetzt mal bei mir tatsächlich, also an der inneren Welt irgendwie und so. Und das hat den Blick von außen nach innen gelenkt tatsächlich, also aus dem Leid heraus.
Wobei, aber so weit muss man ja auch erstmal kommen, ne? Also eigentlich muss man ja da erstmal hinkommen zu sagen, okay, ich verändere jetzt nicht nochmal was im Außen, sondern ich fange bei mir an. Und ich weiß noch, als ich meine erste Meditation hatte, fand ich das total spannend. Es war mir vorher nicht bewusst, was da oben eigentlich abgeht. Es war mir nicht bewusst. Es war mir schlicht und ergreifend, dachte ich, oh, ich habe alles total unter Kontrolle. Und habe dann aber gemerkt, nee, geht gar nicht. Also, ich wäre am liebsten weinend nach Hause gelaufen. So weit muss man ja erstmal kommen, diesen Schritt für sich festzustellen und zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich was im Innen.
Ich glaube, ganz oft ist wirklich, und das erfahre ich auch in der Arbeit mit Menschen, aber das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das empfundene Leid, was ja von außen betrachtet, es war insoweit alles okay, ne? Man hat irgendwie einen guten Job, ich bin jetzt nicht jeden Tag dahin und da hat nichts gepasst. Also es waren auch viele Aspekte wie Kollegen oder Kolleginnen und solche Sachen, die gepasst haben, aber das persönlich oder individuell empfundene Leid war so hoch, dass wirklich der Punkt kam und die Entscheidung, nee, es braucht ein Change. Und ich glaube, das ist ja bei vielen Menschen, dass sie eher so über die Leiterfahrung tatsächlich dann auch in wirklich eine Veränderung kommen.
Also ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, unser Herz ist halt auch nur ein Muskel. Und ein Muskel, der wird ja in ganz kleinen Fasern immer wieder verletzt, um zu wachsen. Und irgendwie kriegen wir das nicht hin aus einer weichen, fluffigen Stunde auf dem Sofa irgendwie zu denken, jetzt verändere ich mich. Aber ich finde das wahnsinnig spannend, dieser Satz, ich konnte die Geschichte, die ich mir über mich selber erzählt habe, nicht mehr hören. Weil gerade diese Idee von Veränderung und wie die funktioniert und dass man sich ganz oft, dass die Veränderung nur deswegen vielleicht nicht passiert, weil man sich so gewöhnt hat an die eigene Geschichte, die man immer wieder abschleift und auch so diese eigene Opfergeschichte und wie auch immer. Das finde ich schon spannend, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, ich kann es nicht mehr hören. Es ist einfach, ich will es auch nicht mehr erzählen und ich will es auch nicht mehr sein. Und dann aber die richtige Ecke zu finden, was zu verändern und dann in der Meditation zu landen, das ist ja schon eine hohe Kunst, ne? Also du hättest ja auch einfach sagen können, ich laufe jetzt einen Jakobsweg und danach wandere ich aus oder so.
Ich glaube auch, es gibt nicht die eine, wie sagt man, die eine Sache, die jedem dient oder die eine Sache, wie sagt man, die die Veränderung dann herbeiführt, sondern man muss für sich rausfinden, was dann irgendwo passt. Und bei mir war es Meditation und tatsächlich die Veränderung im Außen kam viel später dann. Also es hat nochmal bestimmt dann 1,5, 2 Jahre gedauert, also genau, also locker.
Ja, aber es ist ja auch ein Weg. Also genau. Es ist ja klar, dass es nicht von heute auf morgen.
Ja, es war ganz viel innere Arbeit und aus dieser inneren Arbeit heraus, da ist ja so viel Klarheit entstanden über die Muster, über die Geschichten. Du sagtest es gerade bei deiner ersten Meditation, du konntest gar nicht glauben, was da oben alles los ist, ne? Also man wird sich ja viel bewusster über die eigenen Denkmuster. Und mit der Zeit, wenn man dann einfach so ein bisschen den Abstand hat und das betrachten kann, was da so alles den ganzen Tag geplappert wird, sag ich mal, dann irgendwann kam es auch zu der Veränderung dann im Außen und zu den Entscheidungen im Außen.
Und wie haben sich die Meditationen verändert, die du gemacht hast? Hast du angefangen mit geführten Meditationen oder was war so dein Händel? Also die Deepak-Meditationen sind ja alle geführt quasi.
Sie sind geführt, genau. Aber sie sind insoweit, finde ich, doch sehr klassisch, dass es meistens darum geht, dass es der Fokus auf ein Objekt gerichtet wird, ein Meditationsobjekt, wie zum Beispiel ein Mantra, und das dann auch in der Stille für einige Zeit wiederholt wird. Mhm. Und ich finde, es gibt große Unterschiede bei der geführten Meditation. Also manche Techniken arbeiten ja auch mit ganz, ganz viel Anleitung, zum Beispiel der Bodyscan, die Körperreise, im Vergleich jetzt zu einer Mantra-Meditation, wo ja doch auch sehr viel Stille sein kann, selbst wenn sie angeleitet ist. Und das fand ich immer schon ganz toll oder irgendwie hat mich das begeistert von Anfang an, auch bei den Meditation von Deepak zum Beispiel, dass ein Mantra reingegeben wurde und man dann auch in der Stille gesessen hat. Das war wenig Stille am Anfang, 5 Minuten. Also um die Frage zu beantworten, das waren auf jeden Fall geführte Meditationen und auch nicht ewig lange stille Sequenzen, aber so habe ich begonnen. Also schon mit so den Fokus auf ein Objekt ausrichten und für mich im Geiste dann wiederholen zum Beispiel.
Ja. Hast du so eine, ich will immer lernen von unseren Gästinnen hier, hast du so ein Ritual, ein Meditationsritual, was du jeden Tag machst oder, weiß ich nicht, jeden zweiten? Mhm.
Also ich bin grundsätzlich, ich glaube, wir haben ja alle so Ausprägungen, was den Charakter angeht oder so Charaktermerkmale und ich bin grundsätzlich ein sehr disziplinierter Mensch. Also sowas, das bringe ich mit, vielleicht durch viele Jahre auch schon in meiner Jugend habe ich immer viel Sport gemacht und sehr, das ist irgendwie bei mir so eine Eigenschaft, die vielleicht ausgeprägter ist wie bei anderen. Und es gibt sehr viele Phasen in den letzten Jahren, in denen ich meditiere, wo ich sehr regelmäßige Praxis habe. Es ist nicht jeden Tag immer. Und es gibt auch Phasen, ich habe das jetzt gerade gemerkt, in der Phase, in der ich jetzt gerade persönlich stecke, mit der Schwangerschaft zum Beispiel, dass da einige Wochen sogar waren, wo ich gar nicht aufs Kissen gegangen bin. Also um da ganz ehrlich zu sein. Aber es ist schon im Großen und Ganzen schon eine Routine irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Und eine Regelmäßigkeit.
Und hast du die Meditation, wo du sagst, okay, selbst wenn du jetzt mal wieder nach Wochen auf die Matte gehst, die funktioniert für dich, die nimmst du, die machst du?
Tatsächlich ist es so, ja. Und ich erfahre das auch in den Kursen, die ich gebe. Also ich finde immer total schön, wenn man mehrere Techniken kennenlernt, weil die jetzt sind so unterschiedlich und jede Technik wirkt auch einfach anders aufs Hirn, sage ich mal. Und wir sind, der eine ist musisch und der andere irgendwie so logisch vom Denken oder vom Rangehen. Und die Techniken, die wirken ja auch oder funktionieren ja auch total unterschiedlich. Und das ist ja total herrlich, weil im Prinzip kann jeder, der jetzt grundsätzlich eine Grundbegeisterung dafür mitbringt für das Thema, vielleicht was finden, was ihm zusagt. Und ich mache auch wirklich die Erfahrung, dass wir eigentlich so eine Go-To-Technik für uns rausfinden. Und dass wir, indem wir dranbleiben, wirklich auch in die Tiefe kommen. Und es braucht ja gar nicht so viel Abwechslung. Guck mal, du unterrichtest, Jeanette, Annemone auch, gell? Du unterrichtest auch Yoga. Ich habe gerade bei dir nur diesen künstlerischen Hintergrund abgespeichert.
Sorry. Ja, ja, den speichere ich bei mir auch immer wieder.
Aber es geht ja gar nicht darum, dass es immer fancy ist, dass es immer anders ist, sondern eigentlich ist ja total super, weil was wollen wir denn? Eigentlich den Geist nicht antreiben, wieder in die Ablenkung zu gehen und wieder was Neues und wieder was anderes. Genau, sondern eigentlich geht es ja um die Einfachheit und den Geist in die Ruhe zu bringen. Und was besser, wie wenn wir bei einer Technik bleiben und die gucken, dass wir neugierig bleiben können, auch wenn sie uns vielleicht langweilt. Ne? So wie bei Asanas, wie bei den Yoga-Übungen. Weißt du, wie es meditiert ihr regelmäßig? Ist das sowas, was Teil eurer Praxis ist, oder?
Ich hatte eine ganz lange Phase vor Kindern. Ich möchte dir keine Illusionen jetzt irgendwie berauben. Du bist schwanger mit deinem ersten Kind. Ich hatte lange vor den Kindern hatte ich also wirklich eine lange, lange Phase, wo ich fast jeden Tag auf die Matte gegangen bin und so ein Morgenritual hatte mit Meditation und so. Das war super. Und von der Zeit ziehe ich jetzt noch so. Und wenn ich jetzt auf die Matte gehe, dann klappt das relativ schnell, dass ich dann so einfach zur Ruhe komme und auch da ankomme. Aber ich schaffe es nicht so oft, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Und dann merke ich, so wie jetzt aktuell, könnte ich es wieder ganz gut gebrauchen. Und dann muss ich mich wirklich, dann brauche ich das, was du gerade gesagt hast, dann brauche ich die Disziplin und die Klarheit. Und dann muss ich mir diesen Raum einfach jeden Tag nehmen. Und der muss im Kalender stehen. Und dann muss ich mich dahin. Also dann ist es wirklich so ein Muss, weil ich merke, dass ich es muss. Und dann mache ich das. Genau.
Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war es gar nicht so sehr über die klassische Meditation, sondern was ich sehr lange schon gemacht habe in Situationen, in denen ich mich so ausweglos gefühlt habe oder sehr voll, oder dass es einen ganz schnellen Punkt zur, ich habe da früher gedacht, das wäre eine Ausweichbewegung, dass ich sofort dachte, ich muss jetzt gehen oder laufen. Und bin dann halt wirklich über lange Strecken, ich bin dann, habe mir Wanderschuhe angezogen und bin losgegangen. Mhm. Und habe das erst viel später verstanden, dass das eigentlich auch eine Form von Meditation ist, dass ich eine über eine sich wiederholende Bewegung eine Stille gesucht habe, die ich immer noch, also wo ich wirklich merke, dass ich sozusagen den Körper in so eine regelmäßige Bewegung bringe, bis so eine fast schon Erschöpfung einsetzt und dann so eine Stille und so ein Abstand oder ein Raum kommt zwischen mir und meinen Gedanken, weil ich das zum Beispiel so ein bisschen anders hatte. Ich bin, glaube ich, schon vom Typ her jemand, der ganz früh, und da kann ich mich eigentlich als Kind schon erinnern, dass ich immer so einen Beobachter noch hatte, als, wie nennt man das, als wie so eine Entität, die sozusagen so mit in einem ist und beobachtet, welche Bewegungen man wann macht, was wie weh tut, wo man was denkt. Also ich war sehr in diesem, ich hatte immer so ein bisschen so einen Forschergeist, der mir aber nicht geholfen hat, sondern der einfach da war. Aber es hat am Ende nicht geholfen, weil man kann sich ja halt auch zu Tode intellektualisieren, dann weiß man es halt alles, aber ändern kann man es eh nicht. Und ich merke jetzt zum Beispiel auch so mit dem, wie mein Gehirn funktioniert. Ich muss das jeden Morgen machen. Und ich merke jetzt, dass ich mittlerweile, vielleicht bin ich jetzt auch gerade in so einer Lebensphase angekommen, wo ich denke, direkt nach dem Aufstehen, morgens ganz früh auf die Matte. Und dann geht es auch gar nicht um irgendwie so eine erfolgreiche Lehre, sondern einfach nur diese Sanftheit, sich zu erlauben, ganz kurz gar nichts mehr zu machen. Und auch gar nicht an so ein Scheitern oder was ist jetzt irgendwie eine erfolgreiche Meditation, sondern nur, dass es wie so ein, fast wie so ein Akt der Selbstliebe ist, zu sagen, muss jetzt gar nichts mehr. Egal, was jetzt passiert, jetzt ist Ruhe. So. Und das ist irgendwie auch schön, wie nichts mehr zu forcieren. Ja. Mhm.
Man sagt ja auch ganz oft bei der Meditation, es gibt ja auch in dem Sinne kein Ziel, ne? Also auch das hindert uns ja wieder auf unserem Weg, wenn wir so sehr die Vorstellung haben, was es uns bringt oder wo wir hinwollen oder in welchen Zustand wir wollen oder dass wir in so eine Ruhe kommen im Geist. Und tatsächlich ist das ja auch etwas, was wir ganz oft gar nicht erfahren, auch wenn wir auf dem Kissen sitzen, ne? Dass es sich ja vielleicht gar nicht still anfühlt oder auch gar nicht still ist, das muss ich auch nicht anfühlen, sondern es ist einfach gar nicht still, sondern das sind Gedanken und das ist ja einfach auch Teil der Praxis.
Aber das hatte mich am Anfang total dran gehindert, weil ich es so gelernt habe, dass es still sein muss und ich dachte, oh, what the heck, da komme ich nie hin, das funktioniert einfach nicht. Und das finde ich spannend, da einfach auch sich zu erlauben, mal nichts zu tun, so wie Annemone das auch sagt und einfach dann einfach mal zu sein, so, ne, mit allem, was auch da ist, und das kann ja super laut sein, ne?
Und ich höre das ganz oft auch, Also wir sind ja sowieso so eine sehr angetriebene Gesellschaft. Vielleicht kann man es wirklich auch als gesellschaftliches Thema nehmen oder betrachten, dass wir ja gerne auch viele Dinge zu einem weiteren To-Do irgendwie werden lassen, weißt du? Also das ist auch wieder so, wie du jetzt sagst, ist eigentlich schön, sich mal die Milde zu erlauben und einfach das Sein zu erlauben, anstatt schon wieder auf dem Kissen zu sitzen mit irgendwie einer Agenda in dem Sinne und was es mir bringt und was mir für einen Benefit schenkt am Ende. Und ich glaube, das ist ein großes Thema für uns, vielleicht alle auch, ne? Das machen wir zu einem weiteren To-Do am Morgen zum Beispiel oder am Abend oder wie auch immer. Und das soll es ja eigentlich genau nicht sein.
Keine Selbstoptimierung.
Absolut. Keine Selbstoptimierung.
Ja, genau. Absolut.
Und es ist aber so nah dran. Und ich finde auch, was ich immer wieder so oder was ich gerade jetzt im Moment immer mehr feststelle, ist Yoga. Also ich inkludiere hier ganz klar Meditation. Ist nicht, ja gar nicht unbedingt eine Wohlfühlbewegung im Sinne von, das ist Wellness, sondern wenn man beginnt, Yoga inklusive Meditation mit einer Routine auch zu praktizieren, wird man ja sehr schnell merken, du wirst so auf dich selber zurückgeworfen, dass es auch sehr kompliziert sein kann und nicht angenehm und auch nicht freudvoll, sondern dass das wirklich, dass man da halt auch mal merkt, dass man mit sich selbst schon auch ganz schön im Krieg steht und es ist schwer auszuhalten.
Was uns natürlich dazu bringt, wenn wir uns mit Meditation auseinandersetzen, dass wir dann auch über den Geist sprechen sollten. Und das ist ganz lustig, ich habe letzte Woche mit meinem Sohn, er hatte mich gefragt, Mama, was ist denn der Geist? Ich war so, okay, ist eine gute Frage. Die nehme ich mal mit zur Anna. Wie würdest du denn jetzt meinem 7-jährigen Sohn den Geist erklären?
Ich wollte sagen, es hat was mit mentalen Mustern zu tun, aber das Wort mental ist vielleicht schon ein bisschen hochgestochen, oder? So alles, probieren wir es mal, also. Da finde ich übrigens ein Bild aus dem Buddhismus total schön, vielleicht fange ich damit mal an. Es gibt im Buddhismus den Begriff Affengeist. Monkey Mind auf Englisch ist manchmal schon bekannter. Und es ist ja, man stellt sich das so vor, der Affe ist ja ein sehr lebendiges Tier, der so im Baum sitzt und die ganze Zeit von Ast zu Ast und von Baum zu Baum springt. Und es ist ja so eine Unstetigkeit. Und das ist eben auch in uns wie so ein, ja, im Yoga würde man sagen, so eine Erfahrungsebene gibt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schon hochgestochen für, wobei die darf man nicht unterschätzen, die Kleinen. Die kriegen schon viel mehr, wie man denkt wahrscheinlich, ne? Aber das ist einfach so, dieses dazu zählt das Denken, also die Gedanken, die Erinnerungen, alles, was wir so aufnehmen über die Sinne und verarbeiten, diese ganzen Abläufe in uns, die jetzt nicht eine Handlung, nicht eine Körperbewegung, sondern einfach dieses denkende Ich vielleicht auch, ne? Diese vielen Gedanken, die wir haben, da vielleicht, jetzt hat der Sohn den Gedanken an den Spielplatz und danach hat er gleich wieder Hunger und dann diese Unstetigkeit in uns. Also vielleicht würde ich so ansetzen. Wie hast du es denn erklärt?
Ja, so ähnlich wie du auch, ne? Dass es so eine Stimme gibt, die in uns spricht und die dazu ausgelegt ist, uns Ideen zu liefern und Wünsche zu zeigen und so in die Richtung. Also quasi alles, was mit uns spricht.
Ja, total schön. Und das hat, wie du gerade sagst, ja so viele auch wunderbare positive Eigenschaften, der Geist. Also das ist ja jetzt auch per se gar nichts Schlechtes. Ich finde manchmal, auch wenn ich darüber rede, merke ich manchmal so, ich betone so sehr die negativen Eigenschaften, weil das natürlich das ist, was zu Leid führt und was am Ende die Menschen vielleicht auch unter anderem in Meditationskurse oder Yogakurse bringt, weil sie irgendwie an dem Punkt stehen, wie ich damals, dass ich so ein persönlich empfundenes Leid irgendwie damit umzugehen habe. Aber der Geist ist ja per se einfach ein tolles Instrument. Also wir können damit ja auch ganz viel erschaffen und Ideen generieren und Vorstellungen und Visionen und auch Entscheidungen treffen. Also das ist ja so vielschichtig und gleichzeitig hat es aber so viele auch, ich nenne es jetzt mal, das ist auch wieder eine übrigens eine Klassifizierung, aber so negative Eigenschaften oder Tendenzen einfach, die oft Überhand gewinnen. Wie zum Beispiel dieses Wilde, dieses Unstetige, Ungebändigte, die Tendenz irgendwie, Sachen, die nicht so gut laufen, stärker zu bewerten, wie vielleicht positiv. Es ist ja einfach so Bewertung, genau. Ne, Bewertung, ja. Also da gibt es ja so ganz viele Tendenzen, die uns gut überleben lassen, aber nicht unbedingt glücklich machen.
Umso wichtiger deswegen natürlich auch seine eigenen Gedanken und seinen Geist mal zu hinterfragen. Mhm. So, was lieferst du mir denn die ganze Zeit? Ist das, sehe ich das Positive, sehe ich immer nur das Negative?
Genau. So, ne? Ja, zumal wir ja auch mit unserem emotionalen Körper sozusagen auf unsere Gedanken reagieren. Und dann wird es halt richtig spannend. Und ich glaube auch das, was man am meisten, oder eine Sache, die man aus der Meditation sehr lernen kann, ist, ich bin nicht zwangsläufig mein Gefühl und auch nicht meine Gedanken. Und da so ein bisschen Abstand reinzubringen, das finde ich schon, wie wenn du jetzt Kurse gibst und du hast Menschen bei dir, die überhaupt gar keine Meditationserfahrung haben. Wie beginnst du denn da einfach so als Einführung zu sagen, wie nimmst du die so ein bisschen an den Arm und führst die in die Materie ein?
Also tatsächlich spreche ich sehr gerne mit den Menschen über den Geist. Also was er ist und was er für Eigenschaften hat, gerade das, über was wir auch gesprochen haben. Und dann machen wir natürlich einfach direkt auch Übungen. Aber was mir kam zu dem Satz, den du eben sagtest, genauso, das lehrt uns ja auch Yoga, dieses ich bin nicht das Gefühl, ich bin nicht der Geist. Und doch finde ich die Sätze sehr schwer zu greifen für jemanden, der vielleicht noch keine Erfahrung auf der Matte selbst gemacht hat. Ne? Also das klingt erstmal einfach nur nach so einem Satz, sag ich mal. Aber wir können vielleicht gar nicht greifen, was das bedeutet. Ich bin nicht meine Gedanken, ich habe nur Gedanken. Und ich finde, das ist das Schöne, weil Yoga ist ja wirklich der Erfahrungsweg, dass wenn wir uns hinsetzen und praktizieren, zum Beispiel, wir haben jetzt über Mantras-Folgen viel gesprochen, und wirklich mal versuchen, unsere Aufmerksamkeit, also auch unseren Geist, auf einen Punkt zu richten und dann merken, dass wir abgelenkt werden. Also solche Übungen mache ich dann viel am Anfang, zum Beispiel jetzt zu deiner Frage zurückzukommen. Und wir nehmen mal wahr, aha, meine Aufmerksamkeit ist gar nicht mehr bei dem Mantra oder bei dem Atem oder wie auch immer, sondern bei der Straße draußen oder vielleicht beim Mittagessen oder beim Abendessen oder wie auch immer. Und dann kommen wir zurück. Das ist ja schon so eine Bewusstwerdung. Also das ist ja, da weitet sich ja total irgendwie der Raum, dass uns klar wird, wohin springt eigentlich dieser Affe. Ne? Und darüber erfahren wir ja dann vielleicht, ich bin ja gar nicht dieser Gedanke, sondern ich habe die. Da ist so viel los, aber ich kann die beobachten. Das ist ja spannend. Also es ist in irgendeiner Form nochmal eine subtilere Ebene, die irgendwo dahinter geschalten ist. Also irgendein Bewusstsein, was auch diesen Affe beobachten kann. Wisst ihr, was ich meine? Also so, weil ja, ich habe immer den Eindruck damit, ich glaube, wenn wir lange schon praktizieren, dann können wir das total greifen. Und gerade so Menschen, die neu irgendwie ins Studio kommen oder zu einem Meditationskurs, für die ist es sehr abstrakt. Und über die kleinen Übungen erfahren sie das dann vielleicht wirklich auch, ne?
Und auch so zum ersten Mal, ne? Mhm. Also ich meine, wie spannend ist das in unserer heutigen Zeit, sich mal wirklich auf was zu konzentrieren oder zu fokussieren, das wird ja immer schwerer. Ne? Allein die Annemone und ich, wir hatten es vorhin darüber, allein wie anstrengend es ist, bei uns hier die Hauptstraße entlang zu laufen. Ne? Weil ständig kommt ein neuer Reiz, ständig geht der Geist irgendwo hin, ständig. Ich überlege seit Tagen, warum der Kaufhof jetzt diese neuen Männchen hat, die die Leute reinwinken. Ja? Also es ist ja, es kommt die ganze Zeit irgendwas rein und es ist, finde ich, wird immer schwerer, sich dann aber wirklich auch hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt fokussiere ich mich. Und dann fällt einem ja meistens auch erstmal auf, was da eigentlich alles los ist.
Genau. Und dadurch entsteht ja diese Wachheit oder die Bewusstheit, dass wir uns erstmal klar darüber werden, was passiert da oben alles. Und erst danach kommen die ganzen Stufen, vielleicht ich entscheide mich bewusst für was anderes, sondern das ist erstmal so ein Kennenlernen der eigenen Muster, der eigenen Strukturen, der eigenen, ja, Stories, die wir uns eigentlich die ganze Zeit erzählen. Und da hat jeder so sein eigenes, seine eigene Storyline und seine eigenen Fokuspunkte. Und der eine ist mehr in der Vergangenheit, das finde ich auch so spannend. Ich meine, der Geist ist ja selten präsent. Wir sind ja ganz selten im gegenwärtigen Moment. Also manchmal nennen wir das ja auch Flow, dass wir irgendwie wirklich voll da sind. Vielleicht auch, was du erfährst, zum Beispiel beim Spazierengehen dann irgendwann, dass es so, du in so einen Rhythmus kommst, ne, wie du das vorhin sagtest, Annemone. Aber der manche sind ja, manche Geister. Ist nicht das Richtige. Manche sind ja so total in der Vergangenheit. Mhm. Ich weiß noch, bevor ich gekündigt habe, ich habe mich immer geärgert über das, was war. Also totaler Fokus so ein bisschen nach hinten, als wenn es nur der Tag war. Also ne, die letzten 24 Stunden. Und dann, das ist ja spannend auch rauszufinden für sich, manche sind ja total stark auf die andere Seite, diese Antizipation von Zukünftigem, von dem, was kommt. Also dass der Geist irgendwie so in die andere Tendenz hat. Manchmal haben wir da so Schwerpunkte oder auch in Lebensphasen. Als ich mich selbstständig gemacht habe, dann vor 5, 6 Jahren, da war ich plötzlich gar nicht mehr in der Vergangenheit, sondern nur noch, oh Gott, was passiert? Wie verdiene ich Kohle? So, wisst ihr, was ich meine? So totaler Shift. Aber beides halt nicht im gegenwärtigen Moment.
Und wie wertvoll es ist und wie kostbar diese Momente sind, wenn wir es wirklich mal schaffen, da zu sein.
Da, ich finde diese kleine Übung, die man da so ein bisschen machen kann, vielleicht sogar bevor man anfängt zu meditieren, ist aktives Zuhören. Ich versuche mich da ganz oft dran zu erinnern, weil ich ja mein Gehirn ja auch ständig mir, dann überlege ich mir neue Sachen oder was ich jetzt noch machen kann und so. Aber dieses ganz nah zu sein und zu sagen, das kann ich mir und meinem Gegenüber schenken, wirklich präsent zu sein. Und das gelingt mir in den seltensten Fällen, aber ich nehme es mir immer wieder vor und denke, dieses, bevor dein Geist dir, das sage ich manchmal in den Yogastunden beim Shavasana, dass ich sage, wenn euer Geist euch hinträgt zu gestern, heute oder morgen, dann bindet den wieder an mit einem tiefen Atemzug. Und es ist einfach so schön, wie man dann hört, so wie dann alle so zwischendurch so ganz tief einatmen. Ich genau weiß, ah ja, okay. Da holt man sich dann, bindet man sich wieder an diesen einen Atemzug an irgendwie. Das ist schön. Aber auch sehr schwer. So schwer.
Aber das finde ich total schön, was du gerade sagtest, Annemone, mit dem aktiven Zuhören. Weil genau so ist es ja. Weil du sagst was, das ist ja auch in so einem Gespräch wie jetzt, wenn wir hier sitzen, ne? Der eine sagt was und dann geht ja schon ganz viel los, was man irgendwie antworten kann. Und wie oft ist es vielleicht, dass wir gar nicht mehr bei dem anderen sind, sondern schon in unseren eigenen Antworten in dem Sinne. Und eigentlich so eine praktische Übung, die wir völlig abseits vom Kissen üben können. Total schön, ja.
Ja, ist ja auch eine Form der Meditation.
Wie eine geführte Meditation. Der eine spricht und man folgt einfach der Stimme.
Ja, total.
Ja.
Ich bin noch mal mein 7-jähriger Sohn, der dann auch gefragt hat, wo kommt der Geist eigentlich her? Anna?
Das ist eine gute Frage.
Deep.
Hat er die wirklich gestellt?
Ja, cool. Hat er gestellt.
Das ist so cool. Ja. Wo kommt der Geist eigentlich her?
Wie ist der da reingekommen?
Wir erfahren jetzt so ein bisschen aus Yoga, vielleicht jetzt gramisch ein bisschen in der Yoga-philosophischen Kiste, ist ja so, dass wir auch über die Ebenen des Daseins also sprechen, die sogenannten Koshas. Ich weiß gar nicht, wie du das übersetzt, Janet oder Annemone. Aber diese Erfahrungsebenen, die wir Leben erfahren. Und zum Beispiel haben wir diesen Körper, ne, der uns geschenkt ist, so als grobstoffliche Hülle. Und neben dem Körper erfahren wir das Leben über diese subtileren Schichten. Energie, Geist. Und eigentlich ist es einfach nur wie so eine Erfahrungsebene. Aber jetzt müssen wir das dem 7-Jährigen erklären. Aber Gott sei Dank, den Podcast, den hören ja nicht nur. Entschuldige, 7-Jährige. Erfahren wir halt, ne, das Leben, also... Das ist eine spannende Frage, wo kommt der her? Mhm. Wo kommt der wirklich her? Ich würde sagen, es ist so eine Erfahrungs-, so eine Möglichkeit, sich selbst zu erkennen. Und da gehört eben diese Stimme, die du so schön benannt hast, finde ich übrigens total gut auch, diesen Begriff, das gehört auch dazu, dass wir uns darüber erkennen können. Ne? Genauso wie wir uns über Berührung, über Körper, über Gefühle, hast du vorhin angesprochen, Annemone, die durch den Körper ja auch durchfließen, erkennen können. Und am Ende die tiefste Ebene, so aus auch yoga-philosophischer Sicht, ist dann vielleicht die Seelenebene oder das die Bewusstseinsebene. Mhm. Und dieses Bewusstwerden geht eben nur über, ja, zum Beispiel die Stimme, über den Körper, über und so weiter und so weiter. Mhm. Wie würdest du, hast du noch Gedanken dazu?
Ja, ich war ein bisschen überfordert. Ich wollte gerade Essen kochen und dachte so, spannende Frage, da haben sich schon andere die Zähne auch dran ausgebissen. Ich habe so wie du auch gesagt, wir haben verschiedene Ebenen, uns zu erfahren. Ne? Und eine davon ist der Geist. Ja? Und der Geist wächst oder verändert sich oder prägt sich dadurch, was wir erleben, die konstant, ja, mit welchen Themen wir uns beschäftigen, formt so die Idee, wie wir auf die Welt schauen. Aber die richtige Antwort, wo der Geist herkommt, hatte ich noch nicht. Aber ich glaube, wenn ich sie mal haben sollte, dann werde ich es euch sagen.
Dann kannst du das auch noch ganz, ganz vielen anderen Leuten sagen.
Dann werde ich es allen anderen auch
sagen.
Dein Name
wird dann in einigen Büchern auftauchen.
Es gibt, ich hab letztens eine Serie geschaut, da hat die Protagonistin meinte so, ja, die spannende Erfahrung oder das spannende Erlebnis des Todes hatte ich bisher noch nicht. Und ich dachte, ja, ist aber auch ganz schön cool, das so zu sehen. Und ja, die spannende Erfahrung zu wissen, wo der Geist herkommt, die hatte ich bisher jetzt auch noch nicht.
Oh, wie schön. Da würde ich gerne nochmal anschließen in was. Also was kannst du denn sagen, wenn du jetzt sagst, die Veränderung kam so nach 1 bis 2 Jahren etwa? Das heißt, da hattest du dann schon deine Meditationspraxis auch vertieft. Und hast du das Gefühl gehabt, dass durch die Meditationspraxis so ein Impuls kam, jetzt schlussendlich wirklich was verändern zu wollen? Oder war das eher so die natürliche Abfolge von so und jetzt muss ich dieser Meditations- und Yoga-Richtung irgendwie nachgehen, weil das jetzt der natürliche Weg war?
Ah, nee, gar nicht. Also du meintest jetzt, weil sich ja meine Selbstständigkeit auch in dem Bereich entwickelt hat, mit Meditation und Yoga, gar nicht. Also ich hatte nie die Absicht, mich in dem Bereich zum Beispiel auch selbstständig zu machen. Mir wurde sehr stark so meine innere Welt und vor allem dieses Geistige, diese Muster wurden mir sehr stark bewusst und auch diese Opferhaltung, in der wir uns, du hast es glaube ich gesagt, Jeanette, am Anfang den Begriff auch so ein bisschen, oder Annemone, ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns ne, auch Geschichten erzählen und aus denen wir da nicht rauskommen. Und das war so ein ganz natürlicher Prozess, dass darüber einfach auch ganz viel Klarheit kam, ich muss einfach auch was verändern. Und ich habe dann gekündigt, ohne dass ich wusste, was ich machen werde danach, und habe dann aber entschieden, ein Unternehmen zu gründen, was überhaupt gar nichts mit Yoga und Meditation zu tun hat. Also ich hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Absicht, mich in dem Bereich fortzubilden oder auszubilden oder eine Selbstständigkeit zu gründen. Ich habe dann ein anderes Unternehmen gegründet und dann hatte ich aber mehr Zeit, weil ich war ja nicht mehr in so einem 40-Stunden-Job im Konzern irgendwie gebunden, sondern ich war mehr zu Hause, ich habe ganz intensiv praktiziert und war gleichzeitig neben dieser Selbstständigkeit aber sehr begeistert eben von Meditation und habe angefangen so ein bisschen darüber auf Insta in dem Falle auch zu sprechen und habe dann ein paar Workshops gegeben. Und spannenderweise hat sich ganz schnell, ungeplanterweise tatsächlich, muss ich sagen, und das ist wirklich so ein, da gucke ich auch total demütig drauf, hat sich innerhalb von 6, 8 Monaten daraus dann wie so eine zweite Selbstständigkeit entwickelt, was ich aber nicht, keine Intention hatte.
Durch Workshops.
Durch dann Workshops, genau. Und vielleicht war auch ein bisschen, es war gerade Covid zu der Zeit, ne? Da war auch viel Nachfrage nach Meditation, ehrlicherweise. Also man sieht es wirklich auch in Statistiken, dass die Menschen da viel auf Apps auch zurückgegriffen haben und sich so ein bisschen um das, die Innenwelt mehr gekümmert haben, weil ja auch im Außen viel runtergefahren wurde und plötzlich ging der Blick ein bisschen mehr nach innen. Und da muss ich sagen, vielleicht war ich auch zum richtigen Zeitpunkt irgendwie gerade am richtigen Ort. Das hat sich einfach so dann ergeben. Aber ich dachte nie darüber, also habe darüber wirklich nicht nachgedacht, ob ich daraus ein Business, also ein Geschäftsmodell entwickeln muss, ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Das ist aber auch schön, ne?
Ja, voll.
Weil ich finde das ja, für zu fließen. Und ich habe das jetzt vor 2 Tagen oder sowas gesagt, dass ich das Gefühl habe, wirkliche Fügungen, das sind diese Momente, wo plötzlich so ganz viele Hände aus unterschiedlichen Richtungen in dieselbe Richtung zeigen. Und du vielleicht bei dem ersten Zeigefinger das noch gar nicht mitkriegst und dann kommen aber noch 3 dazu und plötzlich ist es irgendwie so ganz klar. Kein Problem. Plötzlich ist es aber so ganz klar, dass das jetzt der Weg ist, obwohl man damit überhaupt gar nichts am Hut hatte. Also das ist echt, und das aber auch so auszuhalten, ne? Dass man vielleicht nicht genau weiß, wo es hingeht und dann aber, ja.
Ich glaube, das war eine der größten Herausforderungen. Voll schön, dass du das sagst, dieses Ungewissheit auszuhalten. Das ist ja auch übrigens so eine Eigenschaft vom Geist, dass er ja nur, voll die Übertreibung, aber sehr stark auf Sicherheit ausgelegt ist. Also ne, auf wie kann ich sicherstellen, was passiert, oder Kontrolle könnte man es auch nennen. Und das fand ich tatsächlich die größte Herausforderung in der Phase, eigentlich gar nicht zu wissen, was kommt, zu kündigen und gar keinen Job zu haben danach. Also ich bin sehr, letztens hat das jemand zu mir gesagt, ich musste das Wort erst nachschlagen, aber sehr emsig. Sagt euch das was?
Ja, schleifig.
Also ich hatte schon dann ein paar Ideen und habe dann ja, wie gesagt, auch was komplett anderes gegründet. Also da war schon der Wille da, irgendwie wieder was zu machen, aber nicht zu wissen, was, und nicht zu wissen vielleicht auch genau, was entspricht mir eigentlich oder was ist genau die Richtung. Also so viel Klarheit hatte ich noch nicht, auch nach 2 Jahren Meditation. Und dann hat sich das aber durch den Weg, den zu gehen, tatsächlich ergeben. Also dieses nicht so stillstehen, sondern ein bisschen ausprobieren und einfach mal zu gucken, und daraus hat sich sehr schnell dann ergeben.
Ja, da möchte ich unter diesen Satz mit dem, den muss man gehen, und dann ergibt sich das dadurch, dass man den geht, da möchte ich mit einem roten Marker drunter.
Ausrufezeichen.
Und inwiefern würdest du sagen, dass sich deine, ich sag mal, Persönlichkeit oder auch deine Lebenswelt verändert hat durch deine Praxis?
Das ist sehr interessant. Ich hatte irgendwann den Eindruck, ich bin so ein richtig pessimistischer Grummel. Weil ich war einfach so, das Wort sage ich jetzt nicht, aber ich war einfach so.
Bei uns darfst du alles sagen.
Abgefuckt. Von meiner Arbeit und von meiner eigenen, von der eigenen Negativität, das meine ich jetzt. Und eigentlich habe ich immer gedacht, ich bin gar nicht so, ich wüsste gar nicht, dass ich eigentlich so ein Negative Vibes immer habe, also dass ich so ein Grummel bin und mich dann auch in so einem Umfeld dann auch anschließe, so was, wenn gelästert wird in so Kaffeeküchen oder so. Und das fühlt sich ja auch gar nicht gut an im Nachhinein. Ich meine, man merkt ja eigentlich schon, wenn man Dinge tut danach, das war irgendwie nicht so im Einklang oder das ist einfach nichts Schönes. Und aber irgendwann dachte ich so, ich habe mich da echt krass in Frage gestellt. Deswegen voll die spannende Frage, hat sich viel verändert? Ja. Aber es fühlt sich eigentlich wieder viel mehr so in Einklang an oder vielleicht so ein bisschen von meinem natürlicheren Wesen vielleicht. Also ich glaube, das war stark überlagert und stark in Mustern gesteckt einfach. Und jetzt fühlt sich das so ein bisschen an, als wäre das so ein bisschen offen, wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen offengelegter wieder und vielleicht auch so ein bisschen mehr an der Natur vielleicht auch dran. Also die jetzt nicht nur positiv ist, aber vielleicht gar nicht so wertend wie in diesen Peak-Phasen. Nicht so wertend, nicht so negativ, nicht so.
Ja, ja. Auch einfach die Themen, mit denen du dich beschäftigst.
Die sind so natürlich auch ein bisschen, ja, heller. Ja. Ja.
Wenn ich jetzt so als Hörerin bei unserem Podcast bin und sage, okay, das verstehe ich alles und boah, ich merke, ich bin auch so gefangen in meiner Gedankenwelt und beschäftige mich vielleicht auch manchmal mit einfach Themen, die mir zu viel sind oder die zu laut sind oder so, ich möchte jetzt wirklich mit Meditation starten, ich möchte mich um meinen Geist kümmern und meinen Geist mal in die Arme nehmen. Und dann ist es ja aber eigentlich gar nicht so einfach, wenn ich mich dann hinsetze und merke, wow, da ist ja doch schon ganz schön viel, und dann muss ich mich Themen stellen und zeigen sich auch Sachen. Wenn ich jetzt so anfange damit, mich um meinen Geist zu kümmern, was würdest du mir denn da so für Tipps und Tricks mit an die Hand geben? Ich meine, du begleitest ja auch wirklich viele Menschen in die Meditation und mit Meditation. Was gibst du den Teilnehmern und Teilnehmerinnen?
Mhm. Also es ist ein Übungsweg. Das ist ja Yoga sowieso. Das heißt, es ist notwendig, tatsächlich, dass wir eine gewisse Regelmäßigkeit oder eine gewisse Tapas, sagt man ja auch, so eine gewisse, das im Yoga, so eine gewisse Disziplin irgendwie mitbringen. Also, dass wir, du hast es auch übrigens so schön gesagt, Janett, dass es für dich wichtig ist, dass du dir das vornimmst, dass du wirklich dir vielleicht am Morgen, du sagtest, glaube ich, am Morgen auch, ne, bei dir, dir die Zeit nimmst, um dann auf die Matte zu gehen oder so. Also, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, wenn wir was verändern möchten, wenn wir mit Meditation beginnen möchten, dass wir versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen und vielleicht mal mit was Realistischem, einem realistischen Zeitrahmen zu starten. Also nicht irgendwie die Idee schon haben, wir müssen 30 Minuten auf dem Kissen sitzen, sondern vielleicht sind es 5 Minuten, vielleicht sind es 10 Minuten. Und was eben ganz helfen kann vielen Menschen, sind zum Beispiel geführte Meditationen. Da würde ich aber dann gleich gerne noch was dazu sagen, wo wir so ein bisschen an die Hand genommen werden. Und das heißt, es leitet uns jemand an, dass wir den Fokus auf zum Beispiel ein Mantra oder den Atem, du hast es so schön gesagt, Annemone, am Abschluss der Yogastunden, dass du die Menschen anleitest, wenn der Geist irgendwo ist, dann atme mal tief und bring den Fokus auf die Atmung. Und ich meine es mit geführter Meditation einfach, dass da noch eine Stimme ist, die so ein bisschen vielleicht in den 5 oder 10 Minuten mal ein bisschen unterstützt und anleitet. Was jetzt aber, finde ich persönlich, ganz, ganz wichtig ist, es gibt sehr viel, was wir unter Meditation finden, wenn wir online das eingeben. Und ganz viele mentale Techniken, die alle ganz viel auch Lichtaspekte haben, also oder Vorteile, werden als Meditation deklariert, sind aber eigentlich ganz andere Sachen. Traumreisen, Entspannungsübungen und sowas, sowas meine ich jetzt. Was ja auch ganz, ganz wertvoll ist. Aber viele dieser Techniken sind so ein bisschen passiver. Also da geht es mehr darum, dass wir vielleicht, ich nenne das jetzt mal, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gewertet, aber so ein bisschen überpinselt werden mit positiven Bildern und Eindrücken und Naturlandschaften und vielleicht auch positiven Affirmationen oder so. Aber der entscheidende Punkt bei der Meditation, und das sage ich auch immer am Anfang meiner Kurse, ist, das ist eine Übung, da bist du ganz wach. Da sitzt du auch, idealerweise sitzt du auch, um nicht einzuschlafen. Und es geht nicht darum, dass du dich passiv berieseln lässt. Deswegen ist mir der Punkt so wichtig bei dem Thema geführte Meditation. Sondern dass es wirklich darum geht, dass wir üben, unseren Geist eins zu richten. Man sagt ja so Ekagrata auch im Yoga, also so Einpünktigkeit, Konzentration. Und das funktioniert eben nur, wenn wir uns auf ein Mantra oder auf einen Atem oder was auch immer, es gibt so viele Techniken, wirklich fokussieren. Und nicht, wenn wir die ganze Zeit so eine Beschallung haben und so eine Berieselung. Und ich glaube, das ist einfach was ganz Wichtiges, was wir am Anfang einmal lernen dürfen oder hören dürfen, dass nicht alles, was wir online finden, immer gleich eine klassische Meditation ist. Dass es beim Meditieren darum geht, dass wir wach sind, dass wir idealerweise sitzen, dass wir regelmäßig versuchen, unseren Geist zu bändigen, also anzubinden über den Fokus, ne? Und das kann, wie gesagt, wenn jetzt jemand damit starten möchte, das kann 5 Minuten sein oder 10 Minuten und das kann der Atem sein und das kann ein Mantra sein, also das ist sehr vielfältig. Aber dass es nicht getan ist mit, ich lege mich hin und ich höre irgendwas an, dann ist es eine Entspannungsübung und auch die ist wahnsinnig wertvoll. Die ist total wertvoll.
Das wollte ich gerade sagen, wenn wir, das ist super, gerade in Momenten mit diesem aktiven, sich so ein bisschen berieseln lassen, in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so negativ, aber jeder, der sozusagen in einem ganz hohen Aktivitätsniveau seines Nervensystems steckt, sozusagen, für den ist das erstmal super, mit sowas anzufangen, weil bei Meditation kann es sein, dass das Erregungsniveau sozusagen sich erstmal erhöht und das gar nicht so zugänglich ist oder zuträglich ist. Und diese Entspannungssachen und sich hinlegen und dann so ein bisschen oder so positive Affirmationen oder sowas. Ja, aber das finde ich ganz wichtig, dass du da so ein, dass du auch eine Differenzierung machst, weil das genau sind zwei unterschiedliche Sachen.
Es sind unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Ziele, die vielleicht auch da verfolgt werden mit. Und das eine führt mehr zur Entspannung, erstmal einfach ein bisschen Ruhe insgesamt ins System zu bringen, ne? Und das andere ist eher mehr dieses Bewusstsein, was geschult wird, also diese Klarheit, diese Wachheit und diese Konzentration, über die wir dann gegebenenfalls irgendwann mal in diese Stille eintauchen. Und das ist halt ein Unterschied. Und das finde ich immer total wichtig, einfach weil wir Zugang haben zu so vielen Dingen, was wunderbar ist und so wertvoll. Und gleichzeitig sind es einfach, also da bin ich vielleicht auch ein bisschen picky sozusagen, aber es sind einfach unterschiedliche Techniken.
Dieser Punkt, sich realistische Ziele zu setzen und zu sagen, es muss nicht eine Stunde sein und dann muss es da oben einfach still sein, sondern du bietest ja auch auf deinem Podcast Meditationsliebe viele geführte Entspannungen an, sodass man einfach schauen kann, was passt denn zu mir. Und dann höre ich mir die vielleicht ein paar Mal mit dir geführt an und irgendwann mache ich sie vielleicht auch ohne dich.
Genau, unbedingt. Denn die Stimme oder auch eine geführte Meditation ist nur ein Hilfsmittel. Genauso wie der Block oder der Gurt auf der Matte, wenn wir Asanas praktizieren, ist nur Hilfsmittel. Idealerweise, irgendwann brauche ich es gar nicht. Also es geht gar nicht darum, dass wir immer geführte Meditationen machen. Das kann am Anfang einfach helfen, weil da nochmal so eine kleine Stimme ist, die uns erinnert, hallo, du wolltest dich auf deinen Atem fokussieren oder auf dein Mantra und dich so ein bisschen unterstützt, wieder zurückzukommen. Aber im besten Fall irgendwann mit der Zeit praktizieren wir für uns. Aber auch da, solange wir das Hilfsmittel brauchen, ist okay und irgendwann wird es von alleine wegfallen. Irgendwann brauchen wir den Block auch nicht mehr, irgendwann brauchen wir den Gurt vielleicht nicht mehr.
Und da machst du schon die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Kannst du uns, wenn es nicht zu persönlich ist, vielleicht so 1, 2 Erfahrungen rauspicken, wo du eventuell in einem Zustand von einer tiefen Meditation warst und was da passiert ist? Weil man spricht ja von der Stille, manchmal spricht man von Visionen oder von, kannst du das teilen?
Ja, ich finde das total spannende Frage und im ersten Moment denkt man vielleicht, man muss jetzt ewig lang, jetzt übertrieben gesagt, in so einer Höhle sitzen und irgendwie super lange meditieren, dass man da an so einen Punkt vielleicht mal kommt oder so eine Erfahrung macht. Und ich finde das manchmal total spannend, an mir selber zu beobachten. Auch wenn, es gibt Monate, da bin ich total in der regelmäßigen Praxis. Aber mein Geist ist sehr wild. Also ich habe den Eindruck eigentlich, die Praxis besteht sehr stark aus Dasitzen, Fokus auf ein Objekt, zum Beispiel Mantra und eigentlich Ablenkung. Ich werde abgelenkt und komme zurück. Ich werde abgelenkt und komme zurück. Was ja die klassische Meditationspraxis wäre, aber noch ziemlich weit entfernt ist von Stille, ne? Oder von diesem Zustand, den du gerade erfragst. Und dann kann es sein, dass ich gar nicht meditiert habe, setze mich auf mein Kissen und habe totalen Zugang. Also komme wirklich in so einen Zustand von Stille, komme ich gleich dazu, was ich damit meine. Also auch da finde ich manchmal, wir haben den Eindruck, wir müssen immer ganz viel ackern und ganz viel machen. Aber da spielt so viel mit rein, dass wir um in so einen meditativen Zustand, also Meditation, der Begriff beschreibt ja eigentlich einen Zustand, nämlich einen Zustand von purem Sein oder von Stille, nennen wir das dann auch oft, ne? Und ich hatte das gerade vor ein paar Wochen, wo ich mich wirklich mal hingesetzt habe und ich habe ja schon erzählt, jetzt seitdem ich schwanger bin, ist es weniger. Ich war so arg gebeutelt zum Beispiel mit Übelkeit und auch da ist wieder sehr spannend, selber auch zu sehen, wenn wir gebeutelt sind durch irgendwelche Sachen, vielleicht auch körperliche Beschwerden. Das kann auch ganz schwer sein. Da darf man auch ein bisschen milde mit sich sein, wirklich, ne? Und jetzt auch vielleicht bei Krankheit oder bei solchen Sachen, dass es einfach gerade nicht das Richtige, die richtige Technik ist. Aber da setzte ich mich auf mein Kissen nach langer Zeit ohne Praxis und wirklich hatte so eine Anbindung. Und du hast gefragt, wie sich dieser Zustand anfühlt, für mich persönlich.
Ob du so Erlebnisse berichten kannst, ne, wo irgendwas passiert ist, wo du das Gefühl hast,
Einfach, für mich war das in dem Fall jetzt zum Beispiel, da erinnere ich mich sehr gut, das ist wie, als wäre, das ist ganz schwer zu beschreiben, Moment. Das ist ja kein Objekt mehr, was ich richte meinen Geist nicht mehr auf das Mantra zum Beispiel und es ist nicht mehr die Anna, die auf dem Kissen sitzt, sondern das ist so eine Verschmelzung. Also das fühlt sich so an, als ist einfach eine ganz, ganz hohe Präsenz da. Aber der Geist ist nicht beschäftigt mit Nachdenken, sondern das ist so ein Moment absolutem Sein. Also so eine ganz, ganz starke Präsenz, vielleicht auch irgendwie Anbindung an die Essenz, so hat sich das für mich angefühlt. Also jetzt gar nicht irgendwie Herzöffnung oder irgendwas in dem Fall, sondern so einfach so ganz, ganz pure Präsenz. Genau. Und ich glaube, dass wir so unterschiedliche Erfahrungen machen. Und ich hatte auch schon ganz andere Erfahrungen. Also das ist ja so vielschichtig. Und aber jetzt daran erinnere ich mich gerade, das ist das, was am nächsten zurückliegt. Und wo einem auch, wenn man dann aufsteht, finde ich, wenn man rauskommt aus so einem Zustand, wo man sich so aufgefüllt fühlt, also so angebunden und irgendwie so im Vertrauen auch irgendwie, was einem das auch wirklich schenkt. Und das sind ja auch, was ich jetzt gerade beschreibe, sind vielleicht tiefere Erfahrungsebenen, mit denen wir nicht unbedingt jedes Mal, wenn wir uns aufs Kissen setzen, in Berührung kommen. So die erste Erfahrungsebene, auch wissenschaftlich bestätigt, ist ja einfach Hindernis. Du setzt dich hin und du wirst abgelenkt, du merkst deinen Körper, dein Geist ist aktiv. Du hast es vorhin auch übrigens angesprochen, Annemone, da ist gar keine Entspannung am Anfang, sondern eigentlich, es kann auch sein, dass man eher hochfährt und sich gestresster fühlt durch die ganze Konfrontation mit dem, was, ne? Das ist ja so eine Empfindsamkeit, die sich steigert. So, die erste Erfahrungsebene ist ja nicht Entspannung, das ist Hindernis. Die zweite ist vielleicht irgendwann Entspannung und dann die noch tieferen Erfahrungsebenen sind Zustände von vielleicht Einheit oder absoluter Verbindung, Einssein oder wie auch immer man das nennen möchte.
Oder vielleicht auch zu dem Punkt kommen, was steckt denn hinter dem Geist?
Ne? Ja, genau.
Das Bewusstsein, diese Hingabe, diese Verbindung zu spüren. Ganz schön, danke, dass du das geteilt hast, ganz schön.
Ich finde das, weil ich das, glaube ich, nicht kenne. Also ich hatte schon auch Meditationserfahrungen, die weit vor meiner Yoga-Reise überhaupt stattgefunden haben. So. Aber ich, also wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte tiefere Erfahrungen, dann waren das eher so, dass ich das Gefühl hatte, ich war so ganz präsent, aber hatte so Visionen. Also habe halt angefangen, so Szenen zu sehen, die aber gar nicht zu bewerten, sondern einfach nur zu, also dass ich das so ganz in Farbe und ganz klar sehen konnte, wie aus dem Augenwinkel, überhaupt nicht wusste, wo das herkommt, das auch gar nicht hinterfragt habe, sondern das einfach so durchzog. Und ich kann auch gar nicht sagen, wie lange das gedauert hat, ne? Aber das sind schon Sachen, da war ich schon fasziniert, also dass ich dann da stand und dachte, okay, das ist ja jetzt, wo kommt das denn jetzt her? So, ups. ich finde das auch, und für mich spielt eigentlich auch dieser Samadhi oder diese Idee von Erleuchtung und was dann passiert, gar nicht so eine große Rolle, ne? Oder diese ganz tiefen Erfahrungen, wenn man die hat, ist das, glaube ich, wunderschön und es hilft einem als Mensch auf diesem Planeten unglaublich weiter zu wissen, dass wir noch eine tiefere Verbindung haben als die wir so in unserem Alltag herstellen können. Aber ich merke immer wieder, wie wertvoll das ist, einfach nur einen Werkzeugkasten zu haben, der Welt etwas entgegenstellen zu können und der nicht ausgeliefert zu sein. Und ich glaube, das ist in der Meditation immer mein größter, oder mit der Idee von Yoga mein größter Trost, dass ich denke, ja, weiß ich alles, aber ich habe einen Werkzeugkoffer. Und den kann mir keiner wegnehmen.
Und da passen dazu, wieder sich loszumachen von dem Ziel, ich möchte so eine Erfahrung oder ich möchte in Richtung Erleuchtung mich begeben, sondern einfach mit der Absicht aufs Kissen zu gehen, zu praktizieren. Denn ich sage das auch immer zu den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in meinen Kursen, du merkst die Wirkung zum Beispiel von Meditation nicht daran, dass du besonders lange sitzt oder daran, dass du besonders viel tiefe Erfahrungen oder Astralwesen oder wie auch immer solche Sachen oder Bilder gesehen hast, sondern du merkst es wirklich ganz greifbar in deinem alltäglichen Leben, dass du ein bisschen bewusster wirst, dass du ruhiger wirst, dass du glücklicher wirst einfach, ne? Also das ist so, immer wieder mit den Füßen auf den Boden kommen und wir merken einfach, vielleicht in der nächsten Situation, wo der Chef irgendwas von uns will oder die Chefin, wir gehen nicht sofort durch die Decke oder wir dramatisieren nicht sofort, sondern wir atmen, es ist uns möglich, dreimal durchzuatmen und ein bisschen in der Ruhe zu bleiben. Was ein tolles Geschenk in dem Sinne, völlig abseits von Erwachen. So, also das ist ja so praktikabel auch im Alltag und ne, das da auch nochmal dieser Punkt, es geht nicht darum, wieder irgendwo hinzuwollen, sondern erstmal darf es uns auch einfach dienen in unserem menschlichen Dasein.
Und dass unser Ego auch nicht mehr ständig reagieren muss. Absolut. Auf alles.
Und ich finde, es ist genau so, wie du sagst, Anna, Meditation, finde ich, fängt wirklich erst da an, wenn wir von der Matte runtergehen und dann mal in eine Situation kommen, die uns herausfordert und dann nicht sofort wieder zu reagieren, sondern zu sagen, okay, jetzt einmal kurz überlegen, einmal kurz tief durchatmen, einmal kurz betrachten, was sich so zeigt, auch geistig, und dann mit Bedacht weiterzugehen.
Und das Coole ist, finde ich, Jeanette, wir müssen uns gar nicht auf ein Kissen vornehmen, ich reagiere in Situation XY anders oder ich will unbedingt einen Glaubenssatz umwandeln oder ich will unbedingt was verändern, sondern wir praktizieren einfach, es ist ja auch bei Asanas, also Yoga umfasst ja all diese Aspekte, Meditation, Asana und so weiter, aber auch wenn wir meditieren, einfach zu sagen, ich setze mich mal hin, ich versuche mal 5 Minuten meinen Geist auf ein Mantra zu richten oder 10, idealerweise 10, 15, muss man jetzt mal ehrlich sein. Und das machen wir mal eine Zeit und es wird sich einfach was im Außen verändern. Das ist ja das Coole. Ich muss es mir gar nicht vornehmen. Ich muss gar nicht sagen, in der nächsten Situation mit meinem Chef will ich bewusster und bedachter oder irgendwie reagieren, sondern das ist ja das Wunderbare über den Erfahrungsweg. Das kann man fast schon versprechen, tatsächlich. Es wird sich einfach verändern, weil wir neue Muster legen im Hirn auch, weil wir Straßen anders befahren im Hirn, sage ich jetzt mal. Und da verändert sich einfach was, ohne vielleicht, dass so die starke Intention dahinter ist, einfach durch die Praxis.
Das hatten wir beide doch, Annemone, erinnerst du dich, als wir unsere ersten Podcast-Folgen aufgenommen haben, wo wir diese verschiedenen Aspekte des Yogas beleuchtet haben, Entspannung, Asana etc., wo wir immer wieder rausgehauen haben, wir sind einfach ein besserer Mensch, weil wir Yoga machen. Ne? Und irgendwann haben wir uns gesagt, okay, dürfen wir nicht ständig sagen, ja, aber es ist genau das. Ne? Auf die Yogamatte zu kommen, ohne Ziel, ohne alles und dann aber festzustellen, boah, das macht ja total viel mit mir und ich verändere mich ja wirklich. So, da passiert ja absolut viel. Ob also, wir wollen oder auch nicht.
Ja, voll.
Ob ich also, der alte Grummel bleiben will oder auch nicht.
Und ich hatte mir ja auch, Jeanette weiß es noch, ich saß hier in der allerersten Stunde in der Ausbildung und habe gesagt, ich mache das auf gar keinen Fall zum Unterrichten. Auf keinen Fall. Ich mache das jetzt einfach nur, weil ich einen Anker brauche. Ich will was lernen. Ja, und dann greift es dich dann halt doch irgendwann und nimmt dich so mit. Und ich habe ja auch noch einen anderen Beruf, so, den ich sehr leidenschaftlich gemacht habe. Und ich finde das aber spannend, weil ich jetzt auf meiner Yoga-Reise und auch in Verbindung mit den einzelnen Elementen immer stärker merke, wie das einen ganz großen Teil meines Lebens einnimmt und wie ich merke, dass ich hier sozusagen mich entwickeln und bewegen kann, ohne dieses unsägliche Gefühl von, ich muss mich beweisen, ich muss irgendwas erarbeiten, ich muss die ganze Zeit im Außen rumrödeln und den Leuten permanent erzählen, wie wichtig und toll meine Arbeit ist und die sollen doch bitte mit mir arbeiten. Und das ist wirklich spannend, dass ich jetzt auch immer mehr so eine Sehnsucht habe, einfach zu sagen, ich mache das hier einfach in meiner kleinen Welt und gebe das weiter, was vielleicht auch in meiner Natur liegt. Und ich habe eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viele Impulse, da jetzt da draußen rumzugraben. So. Das ist schon echt spannend. Und auch wenn ich jetzt nicht unbedingt mit Yoga bringt da auch einen großen Konflikt in mein Leben. Das ist nicht so, dass es ohne Konflikt abgehen würde. Und diesen Konflikt, mit dem beschäftige ich mich jetzt auch schon seit 1-2 Jahren. Aber es ist spannend, sich einfach da so reinzugeben und zu wissen, okay, das, was ich tue, fühlt sich aber total richtig an. Also ich glaube, das ist ja bei uns allen dreien so, dass wir irgendwie eine ganz große Gewissheit haben, auch, dass das, was wir tun, richtig ist. Auch wenn man mal so Aspekte davon hinterfragt, aber ich glaube schon, und das ist schon auch ein Geschenk.
Hast du denn so zum Abschluss vielleicht auch zwei Abschlüsse habe ich. Zum einen vielleicht 1-2 Buchempfehlungen, die du geben kannst, wenn ich mich damit jetzt weiter beschäftigen möchte. Frage 1.
Super. Tatsächlich finde ich Buchempfehlungen im Bereich Meditation gar nicht so leicht. Ich habe ganz viel gelernt über Lehrer und Lehrerinnen und einfach dann die Praxis. Ein Buch, was ich super finde für Beginner, also für Einsteiger und Einsteigerinnen, ist von Ulrich Ott. Das nennt sich Meditation für Skeptiker. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch beiden gehört hat. Ist so ein ganz dünnes Büchlein und er ist ich glaube, Neurowissenschaftler und Neurowissenschaftler an der Universität in Gießen, aber nagelt mich nicht fest. Und er macht viel zu dem Thema Meditation. Der hat so ein dünnes Büchlein geschrieben. Und das ist sehr entmystifiziert. Also es ist jetzt, hat sehr wenig. Er ist auch Yogi vom Hintergrund, aber auch in der Wissenschaft tätig. Und das fand ich ganz gut so zum Einstieg zu lesen. So ein ganz dünnes Büchlein und wirklich, wenn man startet. Also auch auf den Atem zu fokussieren. Da sind kleine Anleitungen dabei. Und ansonsten ist mir tatsächlich noch nicht so ein richtig gutes Meditationsbuch über den Weg gelaufen. Insoweit, dass natürlich in vielen Yoga-Werken oder in vielen Texten irgendwie Meditation Bestand hat, ist, aber es nicht so einen Fokus dann hat. Mhm. Genau.
Okay,
es gibt viele.
Das nehmen wir auch in unseren Shownotes.
Ich finde tatsächlich noch ein ganz schönes Buch. Das Weiße Herz, heißt das so, von Cornfield?
Ah, das habe ich, glaube ich, zu Hause noch nie
gelesen.
Das ist
ja eher so buddhistisch angehaucht. Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen buddhistisch angehaucht. Und auch da ist dieser Aspekt von Achtsamkeit und auch Meditation in irgendeiner Form mit abgedeckt. Aber es ist auch kein klassisches Meditationsbuch. Die würden mir so spontan einfallen, aber ja.
Und dann jetzt die abschließende Frage. Hast du noch eine Botschaft, die du mitgeben möchtest, wenn ich mich so auf meine Matte setze und es mal wieder irgendwie doch ganz schön laut ist? Und hast du noch so einen Abschlussbotschafts-Chakra?
Tatsächlich, gerade wenn wir uns auf die Matte setzen und es ist irgendwie so alles aktiv, das ist total normal. Also wir haben immer so eine verklärte Vorstellung von der Praxis, von jeglicher Praxis, und uns einfach nochmal in Erinnerung zu rufen, das ist total normal. Und es ist auch total normal, wenn da turbulent ist. Es ist einfach, der Geist ist unstetig, ist Monkey Mind. Und den dürfen wir liebevoll und irgendwie auch ein bisschen milder vielleicht mit uns sein. Also nicht immer so mit so viel Härte auch an die Sachen rangehen.
Vielen lieben Dank.
Was für ein schönes Gespräch.
Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Habe mich wirklich total gefreut. Dankeschön. Hallo, schön, dass du da bist. Lass uns gemeinsam ein paar ruhige, tiefe Atemzüge nehmen. Setze dich hierfür aufrecht und entspannt hin und rolle deine Schultern einige Male nach hinten, sodass sich dein Brustraum sanft öffnet. Lasse die Schultern jetzt entspannt nach hinten unten sinken und prüfe, ob dein Kiefer locker und deine Gesichtszüge weich sind. Um Ablenkung von außen zu reduzieren, schließe gerne die Augen oder senke den Blick nach unten ab. Lenke die Aufmerksamkeit zu deinen Nasenflügeln und nimm wahr, wie der Atem über diesen Punkt in den Körper einströmt. Beobachte für einen Augenblick ganz neugierig den Fluss des Atems, den Weg, den er von den Nasenflügeln in den Oberkörper zurücklegt. Was genau passiert mit deiner Bauchdecke und deinem Brustkorb, wenn der Atem ein- und ausströmt? Was kannst du wahrnehmen, spüren? Beobachte neugierig die Bewegung der Oberkörpervorderseite. Wenn du merkst, dass dein Geist abdriftet, zur Ablenkung im Außen oder im Innen, versuche den Fokus zurückzubringen auf das Heben und Senken der Oberkörpervorderseite. Deine Wirbelsäule ist aufgerichtet, während du gleichzeitig Bauch und Schultern entspannst. Nimm nun 10 ganz bewusste, ruhige Atemzüge. Versuche die Ausatmung etwas zu verlängern. Atme zum Beispiel 4 Sekunden ein und 6 bis 8 Sekunden aus. Beginne damit jetzt. Ich warte so lange auf dich. Beende die Übung und bringe langsam wieder Bewegung in den Körper. Kreise die Schultern. Nimm deine Arme über die Seiten nach oben, mach dich lang, streck dich. Und wenn du soweit bist, öffne wieder deine Augen. Om Shanti.